Wie viele Frauen braucht die Demokratie? Dieser Frage gehen wir heute nach bei 11KM und das hat einen Grund. Schon jetzt gibt es deutlich mehr Männer im Bundestag als Frauen und es wird erwartet, dass sich dieses Ungleichgewicht noch weiter zuspitzt, zulasten der Frauen. Isabel Schneider vom ARD-Politikmagazin Panorama hat recherchiert, warum sich das Geschlechterverhältnis noch weiter verschiebt und welche Folgen das auf die gesamte Politik haben kann. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 10. Februar. Hallo Isabel.
Hallo Viktoria. Ich habe Anissa Seysey begleitet. Die ist Mitte 40, ist Parteivorsitzende der CDU Dormagen. Und ich habe sie beim Wahlkampf für die Bundestagswahl begleitet.
Hallo.
Hallo.
Guten Morgen.
Wir wollten uns einmal kurz vorstellen, Anissa Seysey von der CDU Dormagen.
Ja,
und frohe Weihnachten wünschen mit einem kleinen Mitbringsel.
Haustürwahlkampf auf den Straßen von Dormagen. Das ist eine kleine Stadt im Rheinkreis Neuss, hat so ungefähr 65.000 Einwohner. Und da haben wir sie kurz vor Weihnachten besucht. Und das kann man sich so vorstellen, wir sind da einfach mit ihr durch die Dormagener Innenstadt ein bisschen gelaufen, durch die Fußgängerzone. Sie hat dann Passanten oder in verschiedenen Geschäften Flyer für die CDU verteilt, hat geworben.
Wenn Sie Ideen haben, gerade für die Innenstadt, das ist für uns für das nächste Jahr ein ganz großes Thema in der Kommunalwahl. Mhm. Die wollen wir lebendiger gestalten, nochmal anders machen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da in den Austausch kommen.
Und ich habe sie da als engagierte und zielstrebige Frau kennengelernt. Sie hat einen Vollzeitjob, sie ist alleinerziehend, sie hat zwei Kinder und engagiert sich nebenher eben auch noch politisch. Also bei Anissa Seysey ist es ja so, dass sie als Quereinsteigerin in die Kommunalpolitik gekommen ist. Sie war zwar schon immer politisch interessiert, aber hat dann wirklich so Erfahrungen aus dem Alltag für sich selbst zum Anlass genommen, um halt zu sagen, ich möchte da vor Ort auch was verändern. Also sie hatte zum Beispiel Probleme bei der Suche nach einem Kita-Platz für ihre Tochter und dann kamen noch so ein paar andere Dinge zusammen, die sie nochmal irgendwie politisiert haben. Also sie ist Tochter von Gastarbeitern aus Marokko, hat auch Politikwissenschaften studiert und mir auch erzählt, dass sie schon früher zu Hause am Küchentisch immer gerne über Politik diskutiert hat und sie wollte dann in eine Partei antreten und halt auch vor Ort was verändern.
Wir hatten ein rotes Rathaus, das wäre natürlich auch sehr einfach gewesen, auch in diese Partei einzutreten. Jetzt bin ich halt von Hause aus auch Gastarbeiterenkelin, also Arbeiterfamilie und war eigentlich schon fast prädestiniert dafür, in die SPD zu gehen. Und dann habe ich für mich halt selber noch einmal überlegt, was ist mir wichtig?
Also sie sagt halt, dass die CDU am ehesten ihrem Wertekonstrukt entspricht.
Ich wollte einen Kompass haben und die CDU mit ihrem C, mit dem Wertekonstrukt, war genau das, was gut zu mir gepasst hat.
Und für sie war das eben die CDU in Dormagen und da wollte sie sich einbringen und engagieren und ist dann erstmal da vor Ort etwas ausgebremst worden und hat sich davon aber nicht entmutigen lassen, sondern gesagt, jetzt erst recht, hat dann für den Vorsitz kandidiert vor Ort und ist eben dann tatsächlich Vorsitzende des Stadtverbands der CDU Dormagen geworden.
Sie macht jetzt Wahlkampf für die CDU zur Bundestagswahl. Kandidiert sie denn selber?
Nein, Anissa Seysey macht Wahlkampf für einen männlichen Kollegen. Das ist Karl-Philipp Sassenrath. Der ist in diesem Wahlkreis bei ihr für den Bundestag als Kandidat aufgestellt und tritt damit die Nachfolge von Hermann Gröhe für die CDU an, der den Wahlkreis nach einigen Jahren jetzt aufgibt. Also sie selbst sagt halt, sie ist nicht von der Kreisspitze gefragt worden, ob sie kandidieren will.
Also man hätte mich fragen können. Natürlich wäre ich für die CDU eine gute Kandidatin gewesen. Ich habe gezeigt, dass ich Wahlen vor Ort gewinnen kann. Ich bin eine Frau, ich bin mit Migrationsgeschichte. Und ein Erscheinungsbild, was der CDU überhaupt auch gut tun würde.
Zu Anissa Seysey muss man sagen, sie hätte sich bei dieser Bundestagswahl unter anderem wegen ihrer Kinder jetzt nicht vorstellen können, für den Bundestag zu kandidieren. Und sie zieht ja auch bei der Kommunalwahl 2025 dann in Dormagen für die CDU als Bürgermeisterkandidatin ins Rennen. Aber sie sagt eben auch, sie hätte sich eine weibliche Kandidatin für ihren Wahlkreis gewünscht. Sie hat es dann aber gleichzeitig auch sehr überrascht, dass auch keine andere Frau gefunden wurde, gefragt wurde, aufgestellt wurde, um eben in diesen Wettbewerb, um das Direktmandat einzusteigen.
Ja, wir hatten leider nur 3 Männer zur Auswahl. Also eine Frau hat leider nicht kandidiert. Gespräche, die ich hier vor Ort geführt habe, sind leider ins Leere gelaufen.
Und dass es eben Frauen immer noch schwierig haben, ja, so eine Direktkandidatur im Wahlkreis zu erlangen.
Vielleicht müssen wir noch mal kurz den Unterschied klarziehen. Wie war das nochmal? Was war der Unterschied zwischen einer Direktkandidatur und einer Landesliste?
Also die Direktmandate machen ungefähr die Hälfte der Sitze im Bundestag aus. Es gibt in Deutschland ja 299 Wahlkreise und für jeden dieser Wahlkreise gibt es quasi einen Sitz im Bundestag. Und die restlichen Sitze, die kommen über die Landeslisten in den Bundestag. Dahinter steht so die Idee, dass es im Bundestag quasi regionale VertreterInnen für die Menschen vor Ort geben soll. Das heißt, die Menschen im Wahlkreis sollen ihren Ansprechpartner, ihre Ansprechpartnerin direkt im Bundestag vertreten wissen. Gewinnen bei einer Partei vor allem die Direktkandidaten, kommen von der Liste dann anteilig umso weniger rein. Und bei der CDU ist das zum Beispiel der Fall. Die CDU gewinnt den Großteil ihrer Mandate direkt über die Wahlkreise.
Und du hast gesagt, dass es für Frauen schwieriger ist als für Männer, so ein Direktmandat zu ergattern. Warum ist das so?
Das hat verschiedene Gründe. Also es gibt da auch Untersuchungen zu, die eben auch zeigen, dass wenn Frauen in Wahlkreisen nominiert werden, das oft erst dann der Fall ist, wenn dieser Wahlkreis zum Beispiel nicht so aussichtsreich ist oder wenn da niemand anders Interesse hatte an diesem Mandat. Und dass Frauen eben immer noch den Hauptteil der Sorgearbeit übernehmen, dass sie immer noch schlechter gestellt sind finanziell, was Männer angeht und vielleicht nicht mal eben so einen Wahlkampf finanzieren können oder eben nicht noch die Zeit haben, abends zu einer Gremiumssitzung zu gehen. Das sind alles so Faktoren, aus denen sich dann letztlich ergibt, dass das für Frauen eben manchmal ein höherer Aufwand ist, beziehungsweise Anissa Seisei sagt eben auch, dass es oft so ist, dass wenn Männer auf einem festen Wahlkreis sitzen und etabliert sind, dass eine Frau von außen oder als Quereinsteigerin da irgendwie keine echte Chance hat. Und diese Netzwerke, die es da vor Ort gibt, das sagt Anissa Seisei, die sind eben immer auch noch männlich geprägt. Das heißt, da gibt es einfach viele Männer. Und ja, so eine Frau, die da reinkommt, wird vielleicht auch jetzt nicht immer mit offenen Armen empfangen.
Ja, wenn man kein Netzwerk mitbringt, wenn man im bestehenden Netzwerk keine Akzeptanz erlangt hat, dann ist der Wettkampf um eine Kandidatur natürlich fast aussichtslos.
Und woran man das auch sehr deutlich sehen kann, was sie hier berichtet oder beschreibt, ist, dass im Wahlkreis von Anissa Seisei zum Beispiel seit Gründung der Bundesrepublik noch nie eine Frau für die CDU, für den Bundestag direkt kandidiert hat. Und das ist eben kein Einzelfall. Und es ist bis heute so, dass diese Direktkandidaturen sehr umkämpft sind und gerade in den aussichtsreichen Wahlkreisen halt eben oft eher Männer platziert werden oder antreten.
Wenn wir jetzt auf die kommende Wahl schauen, wie viele Frauen und wie viele Männer kandidieren denn für die Direktmandate der Union?
Wir haben das mal recherchiert. Da sind es nur 60 Frauen in den 252 Wahlkreisen der CDU. Also es gibt ja insgesamt 299 Wahlkreise und die CDU bestückt da eben 252. Die CSU bestückt die restlichen bayerischen 47 Wahlkreise. Und bei der CDU ist es zum Beispiel so, dass es nur 60 Frauen ja in diese Direktkandidatur geschafft haben oder da nominiert wurden. Bei der CSU sind es 12 von 47. Also das macht als Anteil nicht viel mehr als ein Viertel. Und da sieht man eben, dass das immer noch ja ein sehr männlich besetztes Feld ist, gerade diese Direktkandidaturen.
Ist das jetzt nur bei CDU und CSU so?
Also wir sehen dieses Übergewicht auch bei der AfD, aber sogar auch bei der SPD war es in den vergangenen Wahlkämpfen so, dass bei diesen Direktkandidaturen eben mehrheitlich Männer aufgestellt sind.
Und warum sind diese Direktkandidaturen so wichtig?
Bei der CDU ist es so, dass die besonders häufig ihre Mandate über diese Direktmandate gewinnen. Das heißt, dass die Landeslisten da gar nicht so stark ziehen. Und mit der neuen Wahlrechtsreform ist es jetzt sogar so, dass sich dieser Effekt, dass die Direktmandate sehr wichtig sind für die Sitzverteilung, dass sich das gar nicht groß ändern wird, beziehungsweise dass es vielleicht sich sogar noch verstärkt. Denn davor war es ja so, dass wir durch diese Ausgleichs- und Überhangmandate viele Listenmandate nochmal zusätzlich hatten. Und diese fallen ja jetzt weg. Das heißt, in der Gewichtung nimmt die Bedeutung von den Direktmandaten eigentlich sogar zu.
Also zusammengefasst, die CDU-Direktkandidaten, die haben gute Chancen, in den Bundestag einzuziehen. Und das verringert dann für die Listenkandidaten und Kandidatinnen die Wahrscheinlichkeit auf einen Sitz im Parlament. Die CDU hat ja jetzt laut Umfragewerten ziemlich gute Chancen bei der nächsten Bundestagswahl. Also wenn das so läuft mit den Direktkandidaturen, dass die mehr an Männer gehen, welche Folgen könnte das denn haben auf die Zusammensetzung vom kommenden Bundestag, was Männer und Frauen angeht?
Also wenn die Union jetzt bei der nächsten Wahl wirklich stärkste Kraft wird, so wie es im Moment aussieht, dann wird das eben auch die Zusammensetzung des gesamten Parlaments prägen. Und wir haben jetzt gerade schon gesagt, wahrscheinlich werden für die CDU wieder zu einem Großteil männliche Abgeordnete in den Bundestag einziehen. Dazu kommt dann noch eine starke AfD, die weiterhin den geringsten Frauenanteil unter allen Parteien bzw. Fraktionen aufweist. Und diese beiden Parteien in Kombination werden dann ja rund die Hälfte der Sitze des Bundestags ausmachen und damit die Geschlechterverteilung im Bundestag eben stark runterziehen.
Also das heißt, der nächste Bundestag wird dann wahrscheinlich männlicher als der letzte.
Ja, genau. Diese Befürchtung, die gibt es auch schon ein bisschen länger. Verschiedene Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben, haben die uns gegenüber auch geäußert. Und wir haben jetzt eine Prognose in Auftrag gegeben. Und zwar hat die Internetplattform Abgeordnetenwatch das mal für uns berechnet, wie der Frauenanteil im nächsten Bundestag aussehen könnte. Und wer es nicht kennt, Abgeordnetenwatch ist eine überparteiliche und unabhängige Internetplattform, die sich für mehr Transparenz in der Politik einsetzt. Die machen zum Beispiel auch diesen Kandidierenden-Check, den man vielleicht kennt. Und Abgeordnetenwatch hat eben jetzt für uns einmal berechnet, wie sich der Frauenanteil im Bundestag entwickeln wird, wenn man die aktuellen Umfragewerte und die bisher aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten zugrunde legt. Und diese Prognose zeigt eben, dass der Frauenanteil jetzt wieder sinken könnte von bisher 35,7 auf 31,5% etwa. Und das wäre vor allem bedingt durch die Tatsache, dass eben Union und AfD stärker werden und das ja eh schon Parteien sind mit einem bisher sehr niedrigen Frauenanteil.
Also, der Bundestag könnte nach der kommenden Wahl männlicher besetzt sein, vor allen Dingen, weil die wahrscheinlich beiden stärksten Parteien CDU und AfD mehr männliche Abgeordnete stellen werden. Lass uns doch mal auf die Geschichte des Bundestags schauen. Wie hat sich denn die Geschlechterverteilung im Parlament entwickelt und wo stehen wir da heute?
Also wenn man auf die Anfänge schaut, so bis in die 80er Jahre rein, dann bewegt sich der Frauenanteil immer auf so einem recht niedrigen Niveau unter 10%. Mit der Wende, so ab den 90er Jahren, gab es dann einen hohen Anstieg in kurzer Zeit. Und irgendwann flacht diese Kurve dann aber so ein bisschen ab und der Frauenanteil steigt nicht mehr signifikant weiter. Seit den frühen 2000er Jahren stagnieren wir bei diesem Plateau von knapp über 30%. Mit einer Kleinsteigerung noch nach oben, aber eben keiner großen mehr. Mit dem Jahr 2017, mit dem Einzug der AfD in den Bundestag, da fällt der Frauenanteil dann erstmals von etwa 36 auf nur noch knapp über 30%. Und 2021, mit dem starken Einzug der SPD und der Grünen in den Bundestag, geht es dann jetzt erstmal wieder hoch auf diese 35,7%. Da die AfD jetzt viel stärker werden könnte und eben die Union auch noch, wird es da wahrscheinlich wieder einen Rückschritt geben, was den Frauenanteil und die Beteiligung von Frauen, sag ich mal, an der Bundespolitik angeht.
Also wir sind mittlerweile bei so ungefähr einem Drittel der Menschen im Bundestag, die weiblich sind. Aber der Frauenanteil in der Bevölkerung, der liegt ja bei 51%, bei gut der Hälfte. Das ist ja schon noch ein großer Unterschied, ne? Bei welchen Parteien liegt denn der Anteil der Frauen im Bundestag? Bei der Hälfte oder höher?
Also das sind allen voran die Fraktionen der Grünen. Die haben im Moment einen Frauenanteil von knapp 59%. Und die Linke liegt so bei etwa 57%. Die SPD kommt auf ein bisschen mehr als 40%, so ungefähr 43%. Und dann liegen Union und FDP relativ weit hinten mit einem Frauenanteil von 26% bzw. 25%. Und das Schlusslicht bildet eben im Moment die AfD mit rund 12% Frauenanteil. Wenn man sich das ansieht, dann ist es vor allem so, dass in Anführungsstrichen eher linkere Parteien höhere Frauenanteile haben im aktuellen Bundestag. Das liegt vor allem daran, dass diese Parteien schon vor einiger Zeit Quotenregelungen eingeführt haben. Und beim letzten Bundestag war es dann zum Beispiel so, dass vor allem über die Wahllisten der Grünen und der SPD, weil die eben viele Stimmen bekommen haben, auch anteilig viele Frauen in den Bundestag reingekommen sind.
Machen denn Parteien wie die CDU und die AfD, die im nächsten Bundestag voraussichtlich viele Abgeordnete stellen werden, was, um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken?
Also wenn wir jetzt auf die CDU einmal blicken, ist es ja so, dass die CDU 2022 eine Quote beschlossen hat, also eine Frauenquote. Die wirkt sich aber eben jetzt erstmal bei dieser Bundestagswahl nur auf die Listenplätze aus, nicht auf die Direktmandate. Und das ist der Partei selbst auch bewusst. Friedrich Merz hat nämlich zum Beispiel bei Karin Mioska im letzten Herbst sogar nochmal dafür geworben, mehr Frauen als Wahlkreiskandidatin aufzustellen.
Die Bundestagsfraktion ist nur zu knapp einem Viertel mit Frauen besetzt und das müssen wir dringend ändern. Deswegen appelliere ich zurzeit auch sehr stark an die Kreisvorsitzende der CDU, dafür zu sorgen, dass in den Wahlkreisen Frauen aufgestellt werden.
Friedrich Merz hat diese Frauenquote für die Liste in der CDU-CSU eingeführt, aber er hat sich auch deutlich dagegen ausgesprochen, die Minister- und Ministerinnenposten in der Regierung paritätisch aufzustellen.
Das war eine krasse Fehlentscheidung, die vor allen Dingen deshalb getroffen worden ist, weil die Parität gewahrt werden musste. So, und ich glaube, man tut auch den Frauen keinen Gefallen.
Also in dem O-Ton spielt Merz darauf an, dass Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin zurückgetreten ist und auf sie halt Boris Pistorius gefolgt ist.
Ja, das war im Januar vor 2 Jahren.
Und er nimmt da Lambrecht so als Negativbeispiel und greift sich damit eine Frau als Ministerin raus. Aber wir haben jetzt eben auch für die Recherche nochmal mit einigen Frauen aus der CDU gesprochen. Viele davon leider nur im Hintergrund aufgrund des aktuellen Wahlkampfs. Aber die sagen eben auch teilweise, das Pendel in der Union schwingt schon wieder so ein Stück Richtung Männer. Das spürt man schon, gerade nach dem Weggang von Angela Merkel, nach Annegret Kramp-Karrenbauer, dass es jetzt aktuell so ein kritisches Momentum ist, dass man bei einigen Männern, die vielleicht diese Frauenförderung der letzten Jahre eher so ein bisschen ertragen haben, aufpassen muss, dass sich jetzt nicht wieder so eine männliche Kultur ausbreitet nach dem Motto, jetzt ist mal gut mit Emanzipation, jetzt hören wir mal auf mit diesem Übermaß an Frauenförderung. Und da gibt es schon die Sorge, dass das mit der Sichtbarkeit von Frauen in der Partei eben noch weiter abnimmt.
Und diese Quote, die die CDU Ende 2022 beschlossen hat, hat die einen Effekt? Also bringt das mehr Frauen aus der CDU in den Bundestag?
Der Blick auf die Nominierung zeigt eben, dass es nicht so wirklich gelungen. Also die CDU konnte jetzt nur 60 Frauen in ihren 252 Wahlkreisen aufstellen. Die Quote wirkt eben nur auf die Listen und nicht auf die Direktmandate. Also hier liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer begraben, denn auf die Direktmandate kommt es für die Union ja vor allem an. Das heißt, der Frauenanteil auf den Landeslisten ist zwar ein wichtiges Symbol, aber daran, dass so wenig Frauen für die CDU, CSU im Bundestag sitzen, wird sich dadurch nicht viel ändern.
Jetzt haben wir schon viel über die CDU gesprochen. Die voraussichtlich zweitstärkste Kraft wird die AfD. Und wir haben ja schon gesagt, dass diese beiden Parteien in ihrer Zusammensetzung also dafür sorgen könnten, dass der Bundestag insgesamt männlicher wird. Wie ist denn die AfD aufgestellt in Sachen Frauen und Männer? Also immerhin, die Kanzlerkandidatin der AfD ist ja eine Frau, Alice Weidel. Wie sieht es sonst aus in der Partei?
Also die AfD hat recht wenige weibliche Mitglieder und auch Führungspersonen und hat im Moment einen Frauenanteil in der Fraktion im Bundestag von etwa 12%. Das ist der niedrigste im gesamten Bundestag und sie wird wahrscheinlich auch im nächsten Bundestag wieder die wenigsten Frauen haben. Bei der AfD ist es halt auch so, dass sie sich explizit gegen jegliche Quoten aussprechen und auch dezidiert gegen Gleichstellungspolitik. Also die sagen ja, das Problem gibt es eigentlich gar nicht.
Noch einmal in aller Deutlichkeit, eine starke Frau braucht keine Quote.
Schon damals wussten wir, Frauenquote nützen nur Quotenfrauen, die braucht kein Mensch.
Wir sind als Partei gegen eine Quote. Ich selbst persönlich bin das auch.
Okay, die sagt, das Problem gibt es nicht. Also die sehen da auch keinen Handlungsbedarf, mehr Frauen anzusprechen, vielleicht als Mitglieder zu gewinnen oder in den Bundestag zu bringen.
Wir haben die Partei halt auch zu diesem Thema angefragt und hätten auch gerne ein Interview geführt. Aber die Partei hat uns dann schriftlich geantwortet und mit der Antwort so ein bisschen die Verantwortung den WählerInnen zugeschoben. Nämlich hat sie geschrieben, der Frauenanteil der Fraktion ergibt sich aus dem Ergebnis demokratischer Wahlen. Auf diese hat die Fraktion keinen Einfluss. Das ist auch so ein bisschen das Argument, was Friedrich Merz verwendet hat. Er hat nämlich auch uns gegenüber gesagt, er appelliere auch an die Wählerinnen und Wähler der CDU, dass sie möglichst viele Frauen wählen. Nur ist dann halt immer die Frage, wenn gar nicht so viele Frauen zur Wahl stellen, wen soll man dann überhaupt wählen?
Jetzt haben wir viel über Quoten gesprochen als Mittel, um mehr Frauen aus den Parteien in den Bundestag zu bringen. Ein Grundproblem ist ja aber, dass überhaupt viel weniger Frauen in der Politik sind und in den meisten Parteien im Bundestag. Warum ist das eigentlich so? Warum sind Frauen in der Politik so unterrepräsentiert?
Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass die Politik, sei es jetzt die Kommunal- oder die Bundespolitik, ist eben immer noch ein recht männlich geprägter Raum einfach ist. Und dass Frauen nicht immer auch die besten Erfahrungen machen, wenn sie in solche Räume vordringen. Also irgendwie, dass sie stärker in Frage gestellt werden, dass sie auf ihr Aussehen reduziert werden, dass sie unterschätzt werden, dass sie häufiger vielleicht Anfeindungen ausgesetzt sind. Also es gab kürzlich auch zum Beispiel eine Studie, die gesagt hat, der Großteil politisch engagierter Menschen, vor allem eben Frauen, sind von Anfeindungen online betroffen. Und ich glaube, das ist eine Vielzahl an Gründen, die eben einerseits dazu führen, dass es für Frauen ungleich schwerer ist. Als ich mit Anissa Seisei zum Beispiel gesprochen habe, habe ich sie gefragt, würden sie diesen Weg wieder gehen, wenn sie heute wüssten, was sie da erwartet?
Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, wie schwierig das tatsächlich ist, dass man so viel aushalten muss, dass man so viel mitmachen muss, dass man sich so viel gefallen lassen muss, ich glaube, ich wäre diesen Weg nicht gegangen.
Heißt das, sie hat all diese Erfahrungen gemacht?
Also bei ihr war es zum Beispiel so, dass sie schon stark das Gefühl hatte, anfangs sehr belächelt zu werden.
Dann hieß es, ja, geh erstmal in die Frauenunion. Ich war vorher auch nicht in der Frauenunion, war ein bisschen etwas verwundert und sollte dort erstmal diese Themen bearbeiten und mit den Muttis ein bisschen frühstücken gehen und dann könne man ja danach darüber sprechen.
Und als sie dann Interesse bekundet hatte, auch für den Parteivorsitz der CDU Dormagen jetzt wirklich sich mitzubewerben, wurde auch ganz stark dieses Thema Kinderbetreuung thematisiert.
Warum ich mir das überhaupt zutraue, wie ich das überhaupt leisten soll. Und es war immer wieder auf mein Frausein reduziert. Ich hatte einen männlichen Mitbewerber und der wurde das nicht gefragt. Er wurde nicht gefragt, wie er seinen Vollzeitjob mit der Parteipolitik vereinbaren würde. Ich hingegen schon.
Sie wurde nicht gerade bestärkt, sondern immer wieder auf ihr Frausein und auf ihre Rolle reduziert. Und ich glaube eben, dass das etwas ist, das zumindest sehr viele Frauen eint. Diese Erfahrung, die sie in männlich geprägten Räumen machen eben. Und die Politik von der Kommunalpolitik bis zur Bundespolitik ist eben noch immer so ein männlich geprägter Raum. Der Bundestag ist so ein männlich geprägter Raum und wird es vermutlich, wie wir jetzt gesehen haben, auch noch eine Weile bleiben. Und am Ende ist es ja auch so ein bisschen egal, sag ich mal, was die Gründe dafür sind, dass Frauen in der Politik unterrepräsentiert sind. Viel wichtiger ist ja, darauf zu schauen, wie schaffen wir es vielleicht als Gesellschaft, dass Frauen sich selbstbewusst, sicher, unabhängig genug fühlen, um politische Mitbestimmung im gleichen Maße zu beanspruchen wie Männer.
Ja, und schauen wir uns mal an, was denn eigentlich die Folgen davon sind. Also, welche Folgen hat das, wenn der Bundestag eben nicht zu 51% mit Frauen besetzt ist, also so wie ihr Anteil in der Bevölkerung ist, sondern nur zu einem Drittel ungefähr? Und welche Folgen hat das, wenn der kommende Bundestag männlicher wird als der davor und quasi Frauen fehlen?
Also wir haben dazu mit verschiedenen Expertinnen gesprochen und die sagen eben, es verändert einerseits den politischen Diskurs, wie wir miteinander sprechen und diskutieren. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass Themen, die immer so ein bisschen Frauen zugesprochen werden, die aber eigentlich gesamtgesellschaftlich relevant sind und uns alle was angehen, eben dann oft nicht verhandelt werden.
Naja, wir wissen, dass wenn Frauen nicht mitregieren, auch ihre Themen weniger vorkommen.
Wir haben zu diesem Thema auch mit Shada Weinrich gesprochen. Sie ist Referentin bei der Bundesstiftung Gleichstellung. Und sie sagt eben auch, dass es gerade in der Vergangenheit einige Beispiele gab, die halt gezeigt haben, dass es gerade Frauen im Bundestag waren, die halt die Anliegen von Frauen vertreten haben, die sich darum gekümmert haben, dass sich die Lebenssituation von Frauen einfach nachhaltig verbessert und verändert haben.
Also zum Beispiel die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe oder die Einführung des Prinzips Nein heißt Nein. Also das sind alles Vorhaben, die würden so nicht existieren, wenn es nicht die wenigen Frauen gegeben hätte, die sich dafür einsetzen.
Statistisch wählen Männer eher konservativ als Frauen. Macht ein Bundestag mit mehr Männern auch eher konservativere Politik?
Also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass es jetzt gerade im Moment eher die konservativen bzw. weit rechten Parteien sind, die den Frauenanteil verringern im nächsten Bundestag. alles hängt mit allem zusammen. Wir erleben gesellschaftlich gerade eine Art Backlash durch eben einen starken gesellschaftlichen Rechtsruck, den man ja auch nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Staaten beobachten kann. Dazu haben wir auch mit unserer Expertin Shada Weinrich gesprochen. Sie sagt halt, dass dadurch vor allem Frauenrechte zurückgedrängt werden.
In dem Moment, wo Rechte Kräfte erstarken, die eben nichts für Gleichstellung tun, nichts für Frauenförderung tun, die einen hohen Anteil an Männern in ihren Reihen haben, dass der Frauenanteil sinkt, ja. Man sieht es auch in den Landtagswahlen.
Das, was Frauen über die letzten Jahre und Jahrzehnte errungen haben, wieder in Frage gestellt wird.
Hätten denn auch konservative oder rechte Parteien einen Vorteil davon, mehr Frauen in den Bundestag zu bringen?
Es verändert sich ja dadurch auch was, ja, an Parteien, in Parteien, wenn da eben verschiedene Menschen mitwirken mit verschiedensten Hintergründen. Also sei das jetzt unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliches Alter. Ich glaube, der Anwaltsanteil unter den Bundestagsabgeordneten liegt bei knapp über 20% und in der Gesamtbevölkerung halt weit, weit darunter. Also ich glaube, es ist halt egal bei welcher Partei wichtig, dass möglichst viele Menschen beteiligt sind an politischer Willensbildung. Vielleicht kann man es in den Worten von Shada Weinrich nochmal sagen, also Demokratie basiert ja auf Gleichheit
und darauf, dass eine gerechte Vertretung, Repräsentanz von allen Teilen der Gesellschaft möglich ist. Und Frauen müssen den gleichen Zugang zu politischen Ämtern erhalten, ebenso wie Männer.
Und bei uns ist eben die Volksvertretung der Bundestag, also es steht ja sogar dran, dem deutschen Volke, das ist quasi so die Maxime. Und wenn eben zum Beispiel Männer und Frauen nicht die gleichen Zugangschancen haben, jetzt erstmal in Parteien, weil darüber kommen sie ja in den Bundestag, aber dann auch zu politischen Ämtern, zu Entscheidungspositionen, dann können sie das Land halt nicht gleichberechtigt mitgestalten. Und das ist halt essentiell irgendwie für eine Demokratie. Unser System ist erst dann demokratisch, wenn alle den gleichen Zugang bekommen und mitmachen können, sagt sie. Und ich glaube, deshalb sollten sich vielleicht gerade Parteien, wo es noch am Frauenanteil hapert, das mehr auf die Fahne schreiben.
Isabel, danke dir.
Danke, dass ich da sein durfte.
Isabel Schneider hat mit ihrer Kollegin Marie Blöcher für das ARD-Politikmagazin Panorama dazu recherchiert, wie viele oder besser gesagt wie wenige Frauen im neuen Bundestag sitzen könnten. Ihren Film Neuer Bundestag unter Männern verlinken wir euch in den Shownotes und in der Audiothek oder dem Podcast-Player eurer Wahl findet ihr alle unsere Folgen rund um den Bundestagswahlkampf. Autor dieser Folge ist Niklas Münch, mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Jan Stahlmann, Konrad Winkler und Laura Picerno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Und noch ein Podcast-Tipp. Jeden zweiten Freitag nimmt die Satirikerin und Grimme-Preisträgerin Sarah Bosetti die Themen der zurückliegenden Tage auseinander, die sie und ihren Gast besonders beschäftigt haben. Extra 3 Bosettis Woche ist ein meinungsstarker, kurzweiliger und überraschender Podcast. Bosettis Woche hört ihr ab sofort wieder in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, ich bin Sarah Bosetti und jeden zweiten Freitag spreche ich in meinem schönen Extra-3-Podcast mit einem Gast oder einer Gästin über alles, was in der Woche politisch wichtig war. Und es waren schon viele tolle Menschen da. Ingo Zamperoni, Thorsten Sträter, Sandra Maischberger, Cordula Stratmann, Maren Kreumann, Oliver Kalkofe, Natalie Amiri, Sascha Lobo.
Und wir haben den Podcast Bosettis Woche genannt, weil darin Sarah Bosetti alle 2 Wochen die Woche bespricht. Verrückt, ich weiß, diese Kreativität. Auf dem Niveau spielt sich das dann auch inhaltlich ab. Hört gerne mal rein. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.